OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Dietmar Mascher und ich darf Sie sehr herzlich im Newsroom der Oberösterreichischen Nachrichten begrüßen. Er war jahrelang Politiker, als Landeshauptmann Stellvertreter für Wirtschaft und Finanzen in Oberösterreich zuständig und hat vor 2 Jahren seine zweite Karriere als Manager begonnen. Seit 1. Jänner 2021 ist Michael Strogl Vorstandsvorsitzender des Verbund, der größten Stromgesellschaft Österreichs. Und ich darf Herrn Strogl herzlich bei uns im Newsroom anlässlich der gegebenen Umstände per Videokonferenz bei uns begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Strogl.
Grüß Gott, Herr Mascher.
Herr Strogl, was ist das für ein Gefühl, den größten Stromkonzern des Landes zu führen?
Es ist vor allem eine große Verantwortung, eine herausfordernde Aufgabe, aber etwas, was auch sehr motiviert und was ich als sehr spannende Herausforderung empfinde. Und daher gehe ich mit einem sehr guten Gefühl in diese neue Verantwortung hinein. Aber es ist, wie gesagt, auch sehr viel, was vor uns liegt. Wir stehen ja mitten im größten Umbruch, den der Stromsektor jemals erlebt hat. Und das fordert natürlich auch die Unternehmen entsprechend heraus. Und mit so einer Gefühlslage geht man da hinein.
Zu diesem Umbruch kommen wir gleich noch. Sie haben den Stromkonzernverbund in den vergangenen 2 Jahren jetzt gut kennengelernt. Sie waren ja im Vorstand zuständig, unter anderem fürs Marketing, für den Vertrieb. Und die Frage ist, welchen Spielraum hat man als Vorstandschef eines halbstaatlichen Konzerns überhaupt strategische Maßnahmen umzusetzen?
Ja, den vollen Aktionsradius, würde ich sagen. Also unser Spielraum als Vorstand und als Management ist so, dass wir das, was wir hier gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten im Haus entwickeln, dann natürlich auch dem Aufsichtsrat vorlegen. Der muss das natürlich dann auch mittragen. Aber in den Managemententscheidungen sind wir hier völlig frei. Und insofern habe ich das in den letzten beiden Jahren auch als hochprofessionelles Arbeiten erlebt, auch die Governance, auch das Zusammenspiel zwischen Eigentümerseite und Management ist aus meiner Sicht wirklich vorbildlich und sehr professionell.
Also einen politischen Einfluss, wie er zum Beispiel bei den Casinos Austria diskutiert worden ist im vergangenen Jahr, den sehen Sie beim Verbund nicht?
Also ich habe das in diesen beiden Jahren überhaupt nicht feststellen können, sondern bei uns ist der Aufsichtsrat zusammengesetzt aus Expertinnen und Experten, die Branche sehr gut kennen und die auf einer fachlichen Basis mit uns die Entscheidungen diskutieren. Da gab es überhaupt keine politischen Diskussionen.
Kommen wir zum Hauptthema, das nicht nur den Verbund, sondern uns alle sehr stark beschäftigen wird. Neben Corona, nämlich den Klimaschutz und den Klimawandel und die Maßnahmen, die wir dagegen setzen können. Der Verbund ist ja ein Wasserkraftkonzern und damit eigentlich ein grüner Stromkonzern, ein bisschen privilegiert auch, weil man eine Reihe von Donaukraftwerken betreibt, die schon längst abgeschrieben sind. Sie haben aber vor einem halben Jahr im Interview schon gesagt, dass künftig ein Viertel des Stroms aus Wind und Sonne kommen wird, auch beim Verbund. Und da haben Sie gesagt, es wird geprüft, ob man Kraftwerke selbst baut oder ob man zukauft. Was hat denn die Prüfung im vergangenen halben Jahr ergeben?
Also zunächst einmal, es ist richtig, wir sind einer der größten Wasserkraftplayer in Europa. Und sind durch unser Erzeugungsportfolio, das wie gesagt hauptsächlich aus Wasserkraft, insgesamt mehr als 130 Wasserkraftwerke besteht, in einer sehr günstigen Position. Wir sind heute schon zu 95% ein erneuerbarer Erzeuger. Und wir wissen natürlich, dass das Wachstumspotenzial in der Wasserkraft gerade in unseren Kernmärkten Österreich und Deutschland begrenzt ist, weil die meisten Möglichkeiten hier schon genutzt wurden und ausgebaut wurden. Wir haben, das haben Sie auch richtig erwähnt, eine sehr vorteilhafte Kostenposition und können daher zu sehr günstigen, spezifischen Erzeugungskosten Strom erzeugen. Und das ist wirtschaftlich natürlich ein großer Vorteil. Wenn wir aber wachsen wollen, dann werden wir vor allem auf die Technologien setzen müssen, die das größte Wachstum in den nächsten Jahren erfahren werden. Das ist Photovoltaik und Wind. Und das werden auch die Technologien sein, mit denen man in Zukunft am günstigsten Strom erzeugen wird können. Und daher haben wir auf der einen Seite in unseren Wachstumsplänen natürlich auch Wasserkraftprojekte. Ein Beispiel ist ein neues Kraftwerk gemeinsam mit der Energie Steiermark, Gratkorn, das wir heuer beginnen werden. Wir werden bei bestehenden Anlagen auch Effizienzsteigerungen durchführen. Das heißt, auch hier noch einmal auch unsere Kapazität erhöhen. Und wir werden bei den neuen Technologien Photovoltaik und Wind neue Projekte entweder selber entwickeln und dort, wo es Opportunitäten gibt, auch anorganisch wachsen. Das heißt, das ist Teil unserer Strategie, das ist auch Teil unserer Investitionspläne und da wird eine wesentliche Rolle auch der entsprechende neue gesetzliche Rahmen im Erneuerbaren Ausbaugesetz spielen, das ja hoffentlich im ersten Quartal dieses Jahres auch im Parlament beschlossen werden wird. Und da gibt es auch entsprechende Ausbaupfaden.
Mhm. Diese neuen Projekte, werden die sich hauptsächlich in Österreich oder im Ausland wiederfinden?
Also wir haben einen sehr starken Fokus auf unsere Kernmärkte. Ich habe schon gesagt, das ist Österreich und Deutschland. Wenn es Opportunitäten gibt, auch in anderen Märkten, dann prüfen wir das. Und unser Zugang ist, dass es nicht darum geht, jetzt einzelne Projekte irgendwie einzusammeln und so einen bunten Bauchladen zu haben, sondern wenn wir einen neuen Markt ins Visier nehmen, dann schauen wir uns das genau an. Dann wollen wir das auch mit einer entsprechenden Strategie für diese Region hinterlegen, von der Erzeugung bis zur Vermarktung. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo wir uns opportunistisch verhalten. Das heißt, wenn hier etwas auftaucht, dann schauen wir uns das an.
Aber konkrete Projekte gibt es noch keine, oder über die man sprechen kann?
Ich möchte nicht über ungelegte Eier gackern, sondern wir sind dabei, Projekte zu prüfen. Das ist etwas, was wir eigentlich ständig tun. Und wenn es soweit ist, dass wir uns dazu entschließen, dass auch bei uns die Gremien hier die entsprechenden Beschlüsse fassen, dann können wir auch darüber reden.
Aber wenn es um die Kernmärkte geht, wird es eher Wind als Sonne sein, oder?
Es ist sowohl Wind onshore als auch Photovoltaik. Die Möglichkeiten sind natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt auch ab von den Bedingungen vom Winddargebot auf der einen Seite und von den Volllaststunden von der Sonneneinstrahlung hier auf der anderen Seite. Insofern ergeben sich natürlich dann auch bei den Standorten die entsprechenden Möglichkeiten. Aber wir sehen beide Technologien als Wachstumsmöglichkeiten.
Offshore ist kein Thema, Wind offshore.
Wind offshore ist kein Thema, das ist eine wesentlich komplexere technologische Anforderung, das sehen wir Verbund jetzt nicht so positionieren, dass wir uns in dieses Geschäftsfeld bewegen würden.
Der Verbund hat vor ihrer Zeit bei den Auslandsexpansionen zum Teil kräftig Lehrgeld zahlen müssen, weil einige Projekte nicht so aufgegangen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Wie wollen Sie verhindern, dass das unter Ihrer Ägide passiert?
Also zum einen ist zu sagen, dass sich Verbund unter der Leitung meines Vorgängers Wolfgang Anzengruber von diesen risikobehafteten Auslandsengagements ja auch getrennt hat. Es sind aber auch welche dazugekommen, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke am Bayerischen Inn, die heute ein sehr wichtiger Teil unserer Erzeugung sind. Und wir werden in Zukunft das so handhaben, dass wir sehr genau prüfen, wenn wir uns auch geografisch weiter diversifizieren wollen, denn das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Wir diversifizieren von der Technologie her, das heißt, wir machen zur Wasserkraft ein zweites Standbein mit den neuen erneuerbaren Erzeugungen. Und wenn wir uns geografisch diversifizieren, prüfen wir das sehr genau. Das heißt, das ist etwas, was bei uns im Konzern sehr professionell und mit sehr viel Expertise überprüft wird und eine Risikoabwägung, der wir dann die möglichen Renditen gegenüberstellen, die gibt dann den Ausschlag, ob wir uns in ein Engagement oder ob wir ein Engagement dann eingehen oder nicht.
Gehen wir zum konkreten Ziel. Die EU hat sich vorgenommen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu reduzieren. Was sagen Sie als Vertreter der Praxis dazu? Ist das überhaupt realistisch oder hat man sich hier bewusst hohe Ziele gesetzt, um ein Minimum zu erreichen?
Ich möchte grundsätzlich politische Entscheidungen hier nicht kommentieren, aber klar ist, dass es eine eindeutige strategische Ausrichtung auch auf der europäischen Ebene gibt, dass man in Richtung Dekarbonisierung geht. Und daher ist es auch für mich plausibel, dass man hier entsprechend ambitionierte Ziele vorgibt, um hier auch entsprechend diese Transformation zu beschleunigen. Man darf auch nicht vergessen, damit sind ja auch wirtschaftliche Chancen verbunden. Es ist der Green Deal auf der europäischen Ebene etwas, wo massiv investiert werden wird. Und dasselbe gilt ja auch für die nationale Ebene. Das heißt, das, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat, bedeutet auch ein großes Investitionsprogramm. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das auch eine richtige Entscheidung ist und dass man konsequent diese Strategie verfolgen sollte mit den entsprechenden Meilensteinen.
Was bedeutet denn diese neue Strategie für den Stromkunden? Grundsätzlich ist ja davon auszugehen, dass vielleicht weniger Energie verbraucht wird, aber mit Sicherheit mehr Strom. Wird der Strom, den wir dann beziehen, teurer werden?
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Richtig ist, dass wir alle davon ausgehen, dass der Strombedarf steigen wird. Einfach auch deswegen, weil im Zuge der Sektorkopplung und der Sektorintegration Strom auch in andere Sektoren, wie zum Beispiel die Mobilität oder Wärme, vordringen wird und dass daher auch die Bedarfe entsprechend steigen werden. Der Strompreis setzt sich aber aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Es sind ja nicht nur die Kosten der Erzeugung zu berücksichtigen, es sind auch Netzentgelte zu bezahlen und es sind Steuern zu bezahlen. Und alleine diese beiden Kostenblöcke machen schon in etwa 2/3 des Strompreises aus. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine politische Entscheidung, wie sich am Ende der Strompreis gestaltet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch entsprechende Treiber, auch beim Strompreis, etwa der CO2-Preis. Und auch da gibt es eine regulatorische Komponente. Das heißt, so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Und deswegen würde ich sagen, da hängt sehr viel auch von der Politik ab.
Ist klar. Es gibt aber auch eine weitere Komponente, nämlich Projekte, die sich nur dann rechnen, wenn sie irgendwie subventioniert werden. Als Beispiel wird gerade in Oberösterreich das Pumpspeicherkraftwerk der Energie AG diskutiert, aber auch der Verbund hat ein Projekt in Oberösterreich an der Grenze zu Deutschland und Pumpspeicherkraftwerke rechnen sich nach den derzeitigen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht. Also gibt es die Überlegung, dass man von den Konsumenten einen Beitrag einhebt, damit diese Pumpspeicherkraftwerke, die ja grundsätzlich ökologisch zu begrüßen sind, sich rechnen können. Was halten Sie davon?
Also Verbund betreibt ja eine Reihe von Pumpspeichern und macht das auch jetzt schon, das heißt noch bevor die neue Förderkulisse im Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen ist. Das heißt, wir müssen mit diesen Anlagen im Markt agieren und haben hier auch keine Förderkomponente. Wenn jetzt die Politik Überlegungen anstellt für die Zukunft, wie man die Speicherung von Energie auch regulatorisch unterstützt, dann ist das eine andere Überlegung. Ich wäre schon ehrlich gesagt sehr froh, wenn wir davon ausgehen können, dass zusätzliche Belastungen von diesen Speichern, etwa durch doppelte Netzentgelte, wegfallen würden. Das ist ein Thema, das wir adressiert haben, auch im Erneuerbaren Ausbaugesetz. Das würde uns schon sehr helfen. Wenn es darüber hinaus Überlegungen der Politik gibt, das Speicherthema auch regulatorisch zu begleiten, dann ist das eine völlig andere Sache. Richtig ist, dass mit dem Ausbau der volatilen Erzeugungen, Photovoltaik und Wind, die Bedarfe an saisonaler Speicherung, also insbesondere der Verschiebung vom Sommer in den Winter, notwendig ist und dass wir derzeit dazu nicht genügend Kapazität in Österreich haben. Man spricht von ungefähr 10 Terawattstunden saisonaler Speicherverschiebung, die man brauchen wird, wenn man das Ausbauziel der Bundesregierung bis 2030 27 Terawattstunden erneuerbare Erzeugung dazuzubauen, auch entsprechend ausbalancieren will. Und wie man das möglicherweise anreizt, das ist sicherlich eine Überlegung wert, die aber dann letztlich wiederum politisch getroffen wird.
Das mag, diese Verlagerung der Entscheidung auf die Politik ist ist nachvollziehbar, aber trotzdem würde mich Ihre persönliche Einschätzung interessieren. Wird Strom teurer werden, damit wir die Klimaziele erreichen?
Wie gesagt, das kommt drauf an. Wir haben eine Situation, dass die neuen Erzeugungen, Photovoltaik, Wind, aber auch Biomasse und auch Wasserkraft im Erneuerbaren Ausbaugesetz förderbar sein werden. Dieses Fördervolumen wird der Stromkunde bezahlen. Und das System ist aber so ausgestaltet, dass es eine variable Marktprämie gibt. Das heißt, es atmet den aktuellen Strompreis an den Börsen mit. Und je nachdem, wie sich der entwickelt, wird dann dieses Programm mehr oder weniger kosten und wird sich dann auch entsprechend auf den Strompreis auswirken. Das heißt, die Möglichkeit, dass es für den Endkunden teurer wird, die ist durchaus realistisch. Deswegen gibt es ja auch Diskussionen, politische Diskussionen über mögliche Deckelungen dieser Ökostrombeiträge. Und ich kann mich hier nur wiederholen. Das ist eine Entscheidung, die nicht wir in den Unternehmen treffen. Wir müssen unsere Entscheidungen betriebswirtschaftlich hinterlegen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, investieren wir, bauen wir solche neuen Anlagen, und das werden wir nur dann tun, wenn sich das auch rechnet. Auch ein Unternehmen wie Verbund, das mehrheitlich der Republik gehört, muss wirtschaftlich geführt werden. Dazu sind wir im Vorstand auch verpflichtet. Und das ist eine andere Entscheidung.
Ihre Investoren haben ja offenbar größeres Vertrauen mittlerweile in das Unternehmen, weil der Aktienpreis innerhalb eines Jahres von ungefähr 35 auf 70 Euro gestiegen ist. Hat sich in dieser Zeit der Wert des Verbunds verdoppelt oder war der Verbund davor unterbewertet?
Also richtig ist, dass Verbund jetzt das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung ist, aufgrund dieses Anstiegs auch und dieser Steigerung der Aktie von Verbund. Dahinter liegt sicherlich ein fundamentaler Trend, nämlich dass immer mehr Investoren nachhaltige Veranlagungsmöglichkeiten suchen, dass auch Fondsmanager in ihren Portfolios solche nachhaltige Investments auch entsprechend aufbauen wollen. Und das reflektiert sich natürlich auch in der Verbundaktie. Das heißt, der Kapitalmarkt zeigt hier eine Prämie für Erneuerbare, und das hat natürlich auch die Verbundaktie entsprechend gestärkt.
Der Verbund gehört ja mehrheitlich dem Staate Österreich und der Streubesitz ist relativ überschaubar, weil auch andere also staatliche Unternehmen beteiligt sind. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Sie so viel investieren wollen und könnten, weil es die Auftragslage über den Klimaschutz hergibt, wäre es nicht reizvoll, sich Eigenkapital über ein größeres Maß an Privatisierung zu holen?
Das ist eine Entscheidung, die die Eigentümer zu treffen haben.
Aber Sie würden das Geld nehmen.
Also, ich glaube, dass so wie Verbund seine Investitionspläne anlegt, wir aus heutiger Sicht auch genügend Möglichkeiten haben, uns auch anders zu finanzieren, weil wir schon sehr früh auch mit grünen Finanzprodukten erfolgreich gewesen sind und durch unsere niedrige Verschuldung, unsere hohe Eigenkapitalquote und unser entsprechend gutes Rating wir auch entsprechend günstige Refinanzierungsmöglichkeiten haben.
Sie sind mit unter anderem mit der Voestalpine und mit Siemens in Linz bei einem Wasserstoffprojekt engagiert, aber das ist nicht das Einzige. Die Frage, die sich stellt, ist, wann wird die Wasserstofftechnologie ihren Durchbruch auf dem Markt erleben? Womit rechnen Sie da?
Das ist eine sehr gute Frage. Die beschäftigt auch nicht nur unser Haus, sondern sehr viele Expertinnen und Experten und auch viele Unternehmen in der Branche. Wenn Sie nach Deutschland schauen, dort gibt es schon sehr viel Bewegung in diesem Thema und Anstrengungen sowohl bei den Energieunternehmen als auch bei der Industrie über Projekte mit grünem Wasserstoff hier zu planen. Deutschland hat ja schon eine Wasserstoffstrategie veröffentlicht, Österreich hat eine angekündigt. Und wir gehen davon aus, dass es in Europa so etwas wie eine Wasserstoffwirtschaft geben wird. Möglicherweise sogar global. Wann wird der Zeitpunkt kommen, dass grüner Wasserstoff auch marktfähig ist? Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Manche Experten glauben, dass das schon in 5-6 Jahren sein kann. Andere glauben, dass das nicht vor 2030 sein wird. Wir haben uns jedenfalls auf ein Szenario eingestellt, dass in der nächsten Dekade es sehr wohl zu einem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft auch in Österreich kommen wird. Und wir sind auch auf so ein Szenario vorbereitet. Auch wir sind in Forschungsprojekten engagiert, wie etwa mit der Voestalpine, aber auch in europäischen Projekten, wie in diesem IPCEI-Projekt Green Hydrogen at Blue Danube. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Es wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis grüner Wasserstoff auch marktfähig und wirtschaftlich darstellbar ist. Es wird davon abhängen, dass auf der einen Seite regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, zumindest am Anfang, um grünen Wasserstoff zu incentivieren. Und auf der anderen Seite müssen dann entsprechende Skaleneffekte eintreten. Das heißt, grüner Wasserstoff im großen industriellen Maßstab dann auch produziert werden, um die Kosten so zu senken, dass es tatsächlich dann auch am Markt bezahlt wird.
Warum hat Deutschland schon eine Wasserstoffstrategie und Österreich hat sie nur angekündigt?
Also wir rechnen damit, dass das jetzt relativ zeitnah auch veröffentlicht werden wird. Gearbeitet wird ja schon länger daran. Auch Experten meines Hauses waren in diese Bemühungen und in diese Arbeiten involviert. Bekanntlich hat es ja dazwischen eine Nationalratswahl gegeben. Das hat sowohl das Erneuerbaren Ausbaugesetz verzögert und wahrscheinlich auch die Wasserstoffstrategie. Aber ich gehe davon aus, dass wir das im heurigen Jahr auch dann bekommen werden.
Der Verbund ist ja auch an der Energie AG beteiligt und Sie kennen ja die Energie AG als ehemaliger Eigentümervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender recht gut. Ist es für Sie vorstellbar, dass es zwischen Verbund, Energie AG und anderen Spielern in der österreichischen Energiewirtschaft wieder eine engere Zusammenarbeit geben wird?
Also wir arbeiten ja heute schon zusammen, etwa bei der Enzkraft sind wir ja gemeinsam beteiligt. Und es gibt auch immer wieder Projekte, die wir mit anderen Energieunternehmen gemeinsam machen, ob das in der Steiermark ist oder auch in Salzburg. Und auch die Energie AG hat mit uns schon gemeinsam Projekte gemacht. Also das wäre jetzt nichts Neues.
Aber eine stärkere Verschränkung gesellschaftsrechtlich ist nicht geplant?
Mir sind solche Überlegungen nicht bekannt.
Okay, gut. Zum Abschluss ein ganz anderes Thema, aber auch ein sehr emotionales, das Thema Fußball. Jahr beginnt in Oberösterreich mit einem Testspiel zwischen dem LASK und Austria Wien. Sie sind bekennender LASK-Fan, der Verbund sponsert aber die Austria. Ich frage Sie jetzt nicht, zu wem Sie halten, sondern ich frage Sie, warum investieren Bundesunternehmen hauptsächlich in Wiener Sportvereine?
Also abschließend kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich das so vorgefunden habe.
Okay, gut. Aber Sie könnten sich auch vorstellen, dass man die Strategie ändert?
Darüber hat es bei uns im Haus jetzt noch keine Diskussionen gegeben. Wir haben einen mehrjährigen Sponsorvertrag mit der Wiener Austria, den wir auch erfüllen werden. Und es sind vorläufig keine anderen Engagements geplant.
Okay, alles klar. Vielen herzlichen Dank, Herr Strugl, fürs Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.
OÜN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.